Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit mir, Laura Kingston, schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht finden Sie sie kitschig. Vielleicht sind Sie auch Fan aus Nostalgiegründen. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sie schon mal geguckt haben, ist recht hoch. Ich rede von den Sissy-Filmen. Wir reisen heute an einen Ort, der eine wichtige Rolle in den Filmen spielt und Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2024 ist. Und weil wir jetzt schon bei der Bergkulisse sind, kann ich Ihnen auch schon verraten, dass wir später auf Wanderschaft gehen werden. Was dabei im Herbst zu beachten ist, werde ich mit Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein besprechen. Und ganz zum Schluss reisen wir noch ein letztes Mal nach Cornwall. Der letzte Teil unserer Reihe über die Grafschaft im Südwesten Englands wird musikalisch.
Der Dachstein.
Herr.
Das ist mein Jagdgebiet.
Ach ja?
Hohe Schrott.
Was der Franz seiner Sissi hier zeigt, ist die Region rund um die österreichische Stadt Bad Ischl. Dort haben die beiden sich kennengelernt. In diesem Jahr ist Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas. Und die hat mehr zu bieten als die ehemalige Sommerresidenz des Habsburger Monarchen Franz Josef. Bad Ischl ist zum Beispiel die Hauptstadt des Salzkammerguts, das lange Zeit das Zentrum der Salzgewinnung in Europa war. Was Bad Ischl sonst noch interessant macht, das hat Terry Albrecht erlebt. Er war unter anderem bei einer Stadtführung dabei.
Berge umschmeicheln den bald auftauchenden Traunsee. Entlang des Flusses Traun geht es durch ein langgestrecktes Tal. Am Zusammenfluss von Ischl und Traun liegt Bad Ischl. Tief eingegraben in die Szenerie, das Zentrum der diesjährigen österreichischen europäischen Kulturhauptstadt, zu der auch 23 Gemeinden gehören, die Bad Ischl umgeben. Im Ortszentrum zwei dreigeschossige, meist ins K&K-Gelb getauchte Häuser. Ich treffe Dorothea Kranerbittel. Sie wird mir die schon auf den ersten Blick sehr charmant wirkende kleine Stadt zeigen.
Wir stehen in Bad Ischl vor der Tränkhalle. Das ist die ehemalige Badeanstalt.
Dorothea ist eine waschechte Bad Ischlerin und führt ihre Gäste auch schon mal im Dirndl durch ihren Ort. Als erstes frage ich sie nach diesem Namen, Salzkammergut. Was bezeichnet er eigentlich genau?
Salzkammergut, am Namen hört man schon, dass da ein geschichtlicher Hintergrund dahinter steht, und zwar das Salz, die Kammer und das Gut. Anfangs wurde das Salz nur in Hallstatt abgebaut. Die Kammer bezog sich auf die kaiserliche Hofkammer. Das ist so das Pendant zum Finanzministerium. Und der Gut im deutschen Sprachgebrauch weist ja auf einen Privatbesitz hin. Das heißt, das Salzkammergut von Hallstatt ausgehend die Traun entlang bis Gmunden gelegen. Das war das historische Kammergut und war eben Privateigentum der Habsburger ab dem 13. Jahrhundert. Der Salzamtmann, der hat das Gebiet verwaltet wie einen eigenen Staat.
Also ein immer noch wichtiger Wirtschaftsstandort. Aber seit 1822 ist Bad Ischl auch Kurort. Seine Berühmtheit hat die Stadt und das Salzkammergut aber nicht nur dem Salz zu verdanken, sondern Kaiser Franz Josef. Denn
Kaiser Franz Josef hat ja Bad Ischl 1848 bei seiner Thronbesteigung zu seiner kaiserlichen Sommerresidenz gemacht. Man hat im 13. Jahrhundert mit dem Salzamt auch eine Art Passierstelle errichtet. Das heißt, dieser Salzoberamtmann musste einen Passierschein ausstellen, wenn man einreisen wollte. Und diese Passierstation, die war bis 1850 aufrecht. Die ersten Kurgäste, die brauchten auch einen Einreiseschein. Anfangs wollte man eben dieses weiße Gold mehr oder weniger sicher wissen und auch dieses Wissen um den Salzabbau. Das wollte man sehr ein bisschen so im Geheimen halten.
Ja. Oberhalb von Bad Ischl befindet sich die kaiserliche Sommerresidenz. Hier wurde weltpolitische Geschichte geschrieben. Dazu aber später. Der weitläufige, am Hang gelegene Park, der an den Fluss Ischl grenzt, wird das Ziel unseres Rundgangs sein. Doch zunächst gehen wir Richtung Traun, die ebenfalls durch Bad Ischl führt und in die hier der Fluss Ischl mündet.
Ich würde sagen, wir gingen schon durch die Pfarrgasse. Das ist jetzt so unsere Offline-Shopping-Meile sozusagen. Und zur Esplanade, das ist der ehemalige Hafen, und über den Kurpark dann zur Kaiservilla, oder?
Ja, prima, wunderbar.
Ja. Hallo, grüß dich, ich hab dich heute schon gesehen. Da, ja.
Dorothea ist stadtbekannt, wird an jeder Ecke begrüßt. An der Traun liegt das Hotel Elisabeth. Hier stieg 1853 Ludovica Wilhelmine von Bayern mit ihrer Tochter ab, der späteren Kaiserin Elisabeth, die jeder nur Sissi nannte. Schon nach zwei Tagen des Kennenlernens gaben auf dem Balkon eines Hauses an der Esplanade Franz Josef und Sissi ihre Verlobung bekannt.
Wir gehen jetzt da an der Esplanade entlang. Da haben wir eben die einzigen alten Bürgerhäuser Ischls. Das sind die Häuser der ehemaligen Salzfertiger. Man hat diese Esplanade aufgeschüttet zum Flanieren für die feinen Damen, weil da hat man dann auch schon dieses Kaffeehaus, das war damals noch nicht der Zauner, sondern das Café Walter, errichtet für die Herren zum Tarokieren, und die Damen sind flaniert. Aber trotz allem war da noch der Hafen. Die Schiffe sind nur ein bisschen rausgerückt. Denn bis 1877 hat man das Salz am Wasser verschifft. Ja, und die Salzfertiger, das waren diejenigen, die das Salz fertig gemacht haben für die Obrigkeit, für den Verkauf. Die haben auch die Schiffe organisiert. Das waren sozusagen die Subunternehmer der Habsburger. Die einzigen, die im Salzkammergut zu Wohlstand und Reichtum aufgestiegen sind. Aha. Weil alles andere waren zwar die kaiserlichen Salzarbeiter, aber da war der Name einfach auch besser als der Status, denn die haben sehr wenig verdient und hart gearbeitet. Es waren halt die Bergknappen, die Holzknechte, die Salzsieder und so weiter.
Wir durchqueren den Kurpark. Er liegt zwischen den beiden Flüssen Traun und Ischl. Vorbei an einer Büste des im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspielers Helmut Berger, der aus Bad Ischl stammt und einst an der Seite von Romy Schneider in Frankreich Karriere gemacht hat und von vielen Frauen als der schönste Mann der Welt bezeichnet wurde. Romy Schneider, in ihrem ersten Schauspielerinnenleben die Inkarnation der Kaiserin Sissi. Dahinter öffnet sich der Blick zum Hausberg Katrin, auf den die sehr sportliche Kaiserin Sissi mit Vorliebe täglich hochgewandert ist. Über eine kleine Brücke geht es durch ein großes, schmiedeeisernes Tor in den Kaiserpark, der rund um die Villa angelegt wurde.
Das ist ein öffentliches Museum, ist noch in dem Besitz der habsburgischen Familie. Die Nachkommen von Kaiser Franz Josef besitzen dieses Haus und bewohnen es auch zum Teil.
Genau in dem Augenblick fährt ein Mann im dunkelgrünen Hemd und mit einer Hake unterm Arm an uns vorbei. Dorothea Kranerbittel und er grüßen sich. Der Gärtner?
Das ist im Übrigen der Valentin Habsburg, der da mit dem Radl fährt.
Gerade als Gärtner unterwegs?
Ja, oder? Der ist sehr bodenständig, der macht das alles.
Ach super.
Er hat einen Bruder, der Maximilian kümmert sich um das Museum und er macht alles rundherum. Die wohnen hier, ja, mit seinem Vater und seiner Mutter. Der Markus Habsburg ist der Urenkel des Kaisers, er der Ururenkel.
In der Villa, einst ein Jagdschloss, ist alles noch wie zu Kaisers Zeiten. Die Räume quellen über vor Trophäen des passionierten Jägers.
Es sind ja tausende Trophäen hier herinnen, 2000 Gämsen, Krickerl sagen wir, Hirsche, Adler. Es ist auch ein russischer Bär in der Villa, ein Elch, also alles Mögliche.
In einem Raum wurde jedoch im Besonderen Geschichte geschrieben. Zwischen zwei Eckfenstern im ersten Stock steht ein Schreibtisch, im Empirestil, vor einer großen Marmorbüste von Sissi. Hier hat Kaiser Franz Josef das sogenannte Manifest an die Völker 1914 unterschrieben.
Hier haben wir das Manifest an seine Völker auch noch liegen unter der Glasplatte. 2 Tage nach dem Absenden dieser Kriegserklärung hat der Kaiser selbst den Ort verlassen und ist nie wieder zurückgekehrt. Und mit seinem letzten Winken hat er auch eine Epoche beendet, auch für Ischl. Ja, das Manifest an seine Völker, das war ja dann die Kriegserklärung zum Ersten Weltkrieg am 28. Juli 1914, ein Monat nach dem Attentat, ist quasi das Ultimatum an Serbien abgelaufen gewesen und dann wurde eben der Krieg erklärt.
Wieder im Park gehen wir am Marmorschlüssel, dem einstigen Frühstückssalon des Kaiserpaares und 2 gerade renovierten Reithallen vorbei.
Da sehen wir schon Skulpturen von Ai Weiwei.
Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres wurde hier im Park eine große Retrospektive mit Skulpturen und Installationen des chinesischen Aktionskünstlers Ai Weiwei eröffnet.
Also diese Ausstellung heißt Transcending Borders, also er verbindet das mit der Hallstattkultur. Die Hallstattkultur in Hallstatt, da haben wir ja prähistorisches Bergwerk gefunden im 19. Jahrhundert und wir haben sehr viele prähistorische Schätze da in Hallstatt und diese Schmuckstücke werden da zum Teil jetzt ausgestellt mit Kunstwerken von Ai Weiwei.
In Hallstatt, dem ältesten Salzbergwerk, wird auch noch Salz abgebaut, genau wie im benachbarten Altaussee. Oberhalb des Altausseer Sees befindet sich ein Stollen, der besichtigt werden kann. Na dann mal los. Zuvor muss ich aber noch in einen Schutzanzug, einen salzweißen Einteiler schlüpfen.
Ja, hier in Altaussee ist das größte aktive Salzbergwerk Österreichs mit rund 60 Beschäftigten,
sagt Harald Pernkopf.
Wir sind hier im Kalkgebirge, also in den nördlichen Kalkalpen. Und das Gebirge, das salzhaltige, heißt Haselgebirge. Also das ist eine Mischung aus Salz, Ton und Gips. Durchschnittlich 50-60% Salzgehalt und dort kann nasser Abbau, also mit Sohle, betrieben werden.
Harald Pernkopf von der Organisation Salzwelten hat ein Buch über die Via Salis, die Geschichte des Salzbergbaus in der Region, herausgegeben und geht voraus in den schmalen, niedrigen Gängen.
Es geht jetzt 700 Meter in den Berg, ziemlich geradeaus. Bitte zwischen den Schienen gehen und auf den Kopf aufpassen. Ja. Also man kann stolpern, es ist teilweise rutschig.
Ja.
Ja, hier in Altaussee haben wir ca. 40 Streckenkilometer, also 40 Kilometer Stollen.
Ja.
Verteilt auf gut 6 Etagen gibt es hier im Berg. 42 Kilometer begehbar. So, die Musik hat einen psychologischen Effekt für unsere Besucher. Also nicht alle sind die Enge gewöhnt. Und Musik ist immer irgendwie aufbauend. Also das hat den Effekt. Nach 350 Meter erreichen wir die Salzgrenze. Dort beginnt das Hasengebirge. Und zu Beginn eben Kalk. Also hier ist ein bisschen rötlich gefärbt. Das ist einfach ein rötlicher Kalk. Hier sieht man, also wie sich das Gestein verändert. Jetzt sind wir mitten im Haselgebirge, genau die rote Farbe. Es sind 80 verschiedene Mineralien drinnen und Spurenelemente. Die rote Färbung kommt hier in diesem Fall von Polyhalit. Und drinnen das Salzvorkommen, das kann man sich vorstellen wie den Dotter in einem Ei.
Wir gehen jetzt hier zwischen den Schienen auf den Holzbalken entlang. Das Plätschern ist Wasser, das durch die Rohre an uns vorbeifließt.
Das ist das überschüssige Wasser. Also was man nicht braucht zur Salzproduktion, wird nach draußen geleitet. Heutzutage also wird unter uns gearbeitet beim Erbstollen. Wir liegen hier fast auf 1000 Meter Seehöhe. Die Luft ist sehr gesund hier drin. Also tief durchatmen.
Nach wenigen Minuten erreichen wir einen großen, höhlenartigen, hell erleuchteten Raum.
Ein Altarraum. Das ist ja irre. Ja,
das ist jetzt die Barbara-Kapelle. Wurde 1935 eröffnet. Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergmänner. Und jedes Jahr am 4. Dezember finden hierinnen die Barbara-Feiern statt.
In Kerzenschein getaucht, die Skulptur der heiligen Barbara. Ihr guter Erhaltungszustand ist auch der Grund dafür, warum hier im Stollen vor und während des Zweiten Weltkriegs Kunstwerke eingelagert worden sind. Die salzhaltige Luft dient ihrer Konservierung und der Berg als Schutz vor möglichen Kriegsschädigungen.
1938 sind Wissenschaftler gekommen, haben die Statue von der Barbara nach Wien gebracht und auch das Gemälde von Florian hinten. Haben untersucht, wie verhält sich das Ganze, wenn es unter Normalbedingungen kommt.
Dort wurde festgestellt, dass Kunstwerke hier im Salzberg sehr gut zu lagern sind. So begann die Einlagerung. Eine Ausstellung in 3 weiteren Räumen dokumentiert sie. Musik von Bruckner erklingt.
Man hört Bruckner im Hintergrund. Das hat den Grund, dass auch Originalpartituren hier eingelagert waren. Also von Mozart, von Bruckner, die waren auch hier.
Eine Geschichte hat diesen Ort berühmt gemacht. Denn in diese Räume, 100 Meter unter der Erde im Berg, ließ Adolf Hitler seine Kunstwerke bringen, die er für sein in Linz geplantes Führermuseum hat stehlen lassen.
Nationalsozialisten waren auf der Suche nach bombensicheren Lagerstätten. Ab 1943 waren Bombenangriffe der Alliierten möglich auf deutsches Reichsgebiet. Dann hat man gewusst, in Altaussee, da gibt es ein Salzbergwerk, wo die Kunstwerke sehr gut konserviert waren. Das Spezielle hier in Altaussee war reserviert für die sogenannte Führersammlung. Und jedes Land, das überfallen wurde, da wurden systematisch die Museen und die privaten Sammlungen geplündert. Und all diese Kunst ist hier nach Altaussee gekommen. Spannend wird es dann auch, 1945 hätte das Bergwerk samt der Kunstschätze gesprengt werden sollen. Der damalige Gauleiter hat 8 große Fliegerbomben hier hereinbringen lassen in den Berg. Die Bergmänner sind dann neugierig geworden, haben in die Kisten geschaut, haben die Bomben gefunden, haben wieder die Salinenleitung informiert. Und gemeinsam wurde dann ein Plan geschmiedet, die Bomben aus dem Berg zu bringen und nur die Eingänge zuzusprengen. Also somit war dann kein Zugang mehr gegeben und das ist dann auch gelungen.
So wurden viele Kunstschätze, unter anderem auch der Genter Altar, für die Nachwelt gerettet. Heute sind einige von ihnen hier tief im Berg als Repliken zu bestaunen. Wieder ans Tageslicht zurückgekehrt, bietet sich eine kleine Wanderung rund um den Altausseer See an. Hier unterhalb des Dachsteingebirges kann man die im Berg gesammelten Eindrücke sacken lassen. Bevor am Abend ein Konzert beginnt von dem Musiker, der wie kein zweiter die Volksmusik seiner Region zur Weltmusik erweitert hat, Hubert von Geusern. Immer wieder tritt Hubert von Geusern, der sich nach seinem Heimatort benannt hat, hier auf. Im Sommer 2024 gibt er fast täglich spontane, kurzfristig angekündigte Konzerte. Meist in einer der kleinen Ortschaften der 23 Gemeinden, die zur Kulturhauptstadt gehören. Einstmals von ihr fortgetrieben, weil er die Volksmusik gegen den Strich gebürstet hat, ist der Weltstar nicht nur ohne Groll zurückgekehrt, sondern ist einer der Botschafter des Kulturhauptstadtjahrs. Mit Jodeln, Glockenspiel und seiner Ziehharmonika.
Ich bin ziemlich viel herumgekommen. Es sind eher so die außereuropäischen Traditionen, die das aufgerissen haben, dass man Dinge anders hören kann. Und dann habe ich eben in diese alten, tradierten Jodler hineingehört und bin dann draufgekommen, aber da liegt so viel Kraft drinnen. Das ist alles viel zu glatt gebürstet worden. Das ist schon anders, was wir hier machen mit diesem Straßenmusikprojekt. Ich habe das ja absichtlich so organisiert, dass erst am Vorabend bekannt wird, wo ich spiele. Ich wollte das so machen, dass es für die Leute hier ist. Und da kommen sicher viele Leute, die noch nie in einem Konzert gewesen sind. Da kam ein 92-jähriger Mann, der hatte Tränen in den Augen und sagte, dass du so mutig bist, sowas zu machen. Wenn man denkt, das zu erkennen auch, selber ein Organist, der hat hier die Kirchenorgel früher gespielt.
Hubert von Geusern und die zahlreichen anderen Veranstaltungen und Ausstellungen im Kulturhauptstadtjahr haben die Welt ins Salzkammergut gebracht. Der Mikrokosmos hat sich für den Makrokosmos geöffnet, aber auch gezeigt, wie viel das Regionale zum Verständnis der Welt beitragen kann.
Terry Albrecht hat sich die europäische Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl genauer für uns angesehen. In diesem Jahr sind wir alle mehr oder weniger zu Caspar David Friedrich Experten geworden, denn 2024 wäre der Künstler aus der Romantik 250 Jahre alt geworden. Wir reisen heute an einen ganz persönlichen Ort, und zwar an den Ort, an dem er getauft wurde. Das ist der Dom St. Nikolai in Friedrichs Geburtsort Greifswald. Der hat in diesem Frühjahr im Ostchor ein neues Kirchenfenster bekommen. Und das wiederum ist inspiriert von der besonderen Lichtstimmung, für die die Gemälde von Caspar David Friedrich berühmt geworden sind. Joachim Dresdner hat sich für uns das Fenster genauer angeschaut.
Caspar David Friedrich holt mich vor dem Bahnhof ab. Auf einer breiten Tafel heißt das Porträt der Lichtgestalt aus Greifswald Besucher willkommen. Daran vorbei führt mein Weg über den parkähnlichen Wall zum Dom mit seinem Zwiebelturm, 100 Meter hoch. Der Künstler machte die Kirche seiner Heimatstadt weltberühmt. Seine Eltern haben im Dom geheiratet. Er wurde 1774 dort getauft. Sein Bruder wirkte an der Neugestaltung mit und als Maler hatte die Kirche in seinen Werken verewigt. An Friedrichs Lichtspektren erinnert das Domfenster für bewegtes Licht. Fast 16 Meter hoch das mittlere, 12 Meter die beiden kleineren. Diese Kirchenfenster sind einzigartig in Europa. Wir bestaunen sie, im Mittelschiff stehend, Tillmann Bayrich, Beate Kempf Bayrich und ich. Sie stammt aus Baden-Württemberg, er ist gebürtiger Greifswalder. Bayrich studierte hier Physik und Theologie. Die beiden sind verheiratet und Dompastoren.
Das ist schon toll, wenn man in die Kirche kommt, guckt man jetzt sofort zu den Fenstern, wie wirkt es heute. Und das verändert den Raum sehr. Ne? Er war ja vorher auch sehr erhaben und hell, aber auch ein bisschen kühl. Bei Friedrich sind ja auch alle Naturdarstellungen ganz sublime religiöse Motive. Ne? Und das hat er eben auch, das hat er sozusagen gut übernommen, Eliasson. Ne? Dass man hier ein Kirchenfenster gestaltet, was diese Zweisichtigkeit hat, ne? Wie die Friedrich-Gemälde auch.
Dass das manchmal so ganz mystisch ist, so wie eben die Vorlage von Caspar David Friedrich auch. Huttens Grab, dann sind auch da die Rottöne kaum zu sehen. Wie beim Morgenrot es so ist, beim Sonnenaufgang.
Huttens Grab, das berühmte Gemälde von Caspar David Friedrich, ist eine malerische Fiktion. Ulrich von Hutten, streitbarer Humanist im frühen 16. Jahrhundert. Olafur Eliasson nennt sein Werk Fenster für bewegtes Licht. Der dänisch-isländische Künstler lebt in Berlin und Kopenhagen. Er beschäftigt sich mit Naturphänomenen wie Licht, Bewegung und Reflexion. Inspiriert von den Lichtspektren des romantischen Malers, insbesondere von dessen Bild Huttens Grab von 1823, waren die Farben Rot, Gelb und Blau bestimmend für die Fenster gewesen. Sie nehmen das von Osten in die Kirche einfallende Licht auf. Vor der östlichen Domwand umgibt ein Binnenchor den Hauptaltar. Die Bayrichs lenken meine Blicke darauf,
dass man durch diesen Binnenchorfenster das Buntglas, das bunte Licht so sich durchschimmern sieht.
Wenn man dem Blick folgt nach oben, dann werden die Kreise immer größer. Hier im gelben Bereich kann man das gut sehen und verdrängen nach und nach die Rautenform. Und irgendwann hat man nur noch Kreise. Die Kinder sagen immer, es sind Seifenblasen. Und dann kulminiert das natürlich oben im Oculus. Als dem Kreis.
Die Rauten, die da zu den Kreisen werden. Und dadurch bekommt das auch sowas wie so ein Luftballon nach oben steigt.
Das zieht mich nach oben.
Dort, ganz oben, einst ein segnender Christus, jetzt ein Kreismuster mit verschiedenen Blautönen. Alles in allem das Licht des 21. Jahrhunderts. Es beginnt mit dem Eckigen, dem Irdischen, dem von Menschen Berechenbaren. Die Glaslinien gehen ins Runde über. Kreise als Vollkommenheit sozusagen, vom Irdischen ins Himmlische und oben ein Kreis, der Oculus. Das mundgeblasene Glas mit Caspar David Friedrichs Farben entfaltet große Leuchtkraft.
Es sind ja 65 verschiedene Farbtöne in den einzelnen Mustern. Wie bunt, wie wunderschön und intensiv bunt dieses Glas doch durchscheint. Und auch die Wolken, die sich dahinter bewegen, also es ist durchscheinend, dass Leute hier wirklich dahin gucken und sagen, oh, jetzt ist schönes Wetter geworden und ist gar nicht. Es ist eigentlich immer noch trübe draußen, aber das wirkt so, als würde da die Sonne aufgehen.
Wenn hier drin das Licht brennt, hat man draußen den Effekt wie eine riesige Laterne. In den Wintermonaten wird das ja dann oft so sein, dass die Leute, die von draußen vorbeigehen, den Dom als Laterne erleben.
Mit Farben beleben, um das Tageslicht stärker wirken zu lassen. Das funktioniert auch mit einem Spiegel. Dieser Heliostat von 1,50 Meter Durchmesser lenkt das Sonnenlicht auf das Fenster um, erklärt mir Tillmann Bayrich.
Eliasson hatte jetzt eben die interessante Idee, dass man durch diese Spiegelkonstruktion je nach Tageszeit und Jahreszeit dann verschiedene Effekte auf diese Binnenchorfenster zaubern kann. Ne? Dann explodiert das da in allen Farben.
Auf einem benachbarten Gebäude stellte Eliasson den Heliostaten auf. Er soll nun auch am Nachmittag Sonnenstrahlen durch sein Fenster für bewegtes Licht in den Kirchenraum lenken. Drinnen verstärken 8 Effektspiegel das Licht. Direktes Sonnenlicht gab es vorher nur vormittags, denn die Kirche ist in Richtung Sonnenaufgang ausgerichtet. Bei seinem Gottesdienst kommt Tillmann Bayrich ein Detail sehr zu Pass.
Genau, am Sonntag um 22:30 stellt der Heliostat sich so ein, dass er durch diesen gelben Bereich auf diese Spiegel scheint, die dann genau diesen Altarbereich hier ausleuchten. Das goldene Kreuz soll im Mittelpunkt von allem stehen und keinerlei Aufmerksamkeit abgezogen werden davon. Mit dieser Rückspiegelung entsteht vielleicht auch nochmal eine andere Ausleuchtung des Raums.
Unterhalb der großen Orgel ist das Treppenpodest für die Musiker und den Chor. Es wird zur Bachwoche und bei anderen Konzerten genutzt. Beate Kempf Bayrich singt im Greifswalder Domchor.
Und dann steht man da auf einem Fleck und schaut immer auf dieses Fenster, als Sänger ja jetzt. Also alle Musiker übrigens sehen ja jetzt dieses Fenster. Das war unglaublich inspirierend, gegen dieses Fenster zu singen und auch beruhigend. Ich habe beobachtet, eben, wenn man 3 Stunden da steht, wie sich das eben verändert hat. Es passiert was, also es wird einem nicht langweilig, dieses Fenster anzuschauen.
Joachim Dresdner, aber für uns in Caspar David Friedrichs Geburtsstadt Greifswald.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir gehen gleich auf Wanderschaft im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland. Wer im deutsch-österreichischen Grenzgebiet aussichtsreiche Berge sucht, sollte auch das sogenannte Hohe Licht in Betracht ziehen, mit 2651 Metern der zweithöchste Allgäu-Gipfel. Laut Wanderführer sind dazu gut 5 Wanderstunden aus dem Tal nötig. Vor allem für das letzte Drittel werden stabile Wetterverhältnisse, gute Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Die hat unser Autor Gerd Michalek und deshalb hat er Ende Juni einen Versuch gemacht, den Gipfel zu besteigen. Auf jenem Weg, den der touristische Erstbesteiger Hermann von Barth 1869 gegangen ist.
Wir starten unsere Allgäu-Wanderung 9 Kilometer südlich von Oberstdorf in Einödsbach, dem südlichsten Gasthof Deutschlands. Ein großes Haus mit Terrasse, von der aus der Blick auf die 2600 Meter hohe Mädlegabel schweift. Der tolle Anblick hat schon Menschen im 19. Jahrhundert hierher gelockt. Darum sind die Wirte von Einödsbach bereits in der 6. Generation hier ansässig, erzählt Wirtin Katharina Ellmann.
Allerdings war es so, dass wohl früher hier sogar 5 Familien gewohnt haben und die Zähste dann hier geblieben ist. Also es muss hier immer Ärger gegeben haben, Nachbarschaftsstreit und der Reihe nach ist alles abgewandert. Und ich weiß nicht, war meine Familie die gemeinste oder was? Die sind auf jeden Fall da geblieben. Ja.
Durch Laub- und Lärchenwald führt der Anstieg zu unserem ersten Rastplatz auf knapp 13 Meter Höhe. Am Tresen der Almhütte herrscht Hochbetrieb. Wir bestellen bei Verena ein Radler und erfahren einiges über die Petersalpe.
Das gibt es schon seit ein paar hundert Jahren.
Wir bewirtschaften das hier mit 11 Milchkühen. Wir haben ungefähr 35 Rinder, 5 Schweine, ein paar Ziegen. Die Gastwirtschaft, das ist eigentlich nur das Zubrot. Also das nimmt natürlich einen großen Teil ein von der Arbeit, aber der eigentliche Grund ist die Altwirtschaft. Deswegen sind wir hier.
Inzwischen liegen gut 300 Höhenmeter hinter uns. Noch stolze 800 Höhenmeter vor uns, bis zu unserem Tagesziel der Rappenseehütte.
Das war jetzt praktisch zum Eingewöhnen und jetzt wird es richtig schön gleich. Mhm. Anstrengend, steil, rutschig. Ja. Das war jetzt nur der Anfang.
Die Hüttenwirtin hat nicht zu viel versprochen. In steilen Serpentinen geht's bergauf, der Schweiß rinnt uns von der Stirn. Oft drücken sich unsere Schuhsohlen tief in eine Matschschicht. Offenbar schmelzen gerade viele Schneefelder ab. Es ist ja erst Ende Juni. Nach einer Wegstunde erreichen wir die Enzianhütte, um erneut den Durst zu löschen, gut gerüstet fürs letzte Wegdrittel, über die Brommgrenze hinaus. Die Luft wird frischer. Nach einer halben Stunde entdecken wir am Rand einer Mulde die geräumige Rappenseehütte. Auf der Terrasse der Blick zum malerischen Rappensee. Ein bärtiger Mitfünfziger begrüßt uns.
Mein Name ist Greiner Andreas. Ich bin der Hüttenwirt der Rappenseehütte in Oberstdorf. Das ist in Anführungszeichen die größte Hütte des Alpenvereins. Auch das südlichste Haus in Deutschland. Leider nicht das ganze Jahr bewohnt.
Was uns vor der Hütte besonders auffällt, sind Murmeltiere, die erstaunlich zahm wirken.
Also momentan sind sie sehr zutraulich, weil sie einfach jetzt Hunger haben. Jetzt kommt das frische Gras raus und sie werden dann schon wieder ein bisschen scheuer, wobei sie sich an die vielen Leute schon gewöhnen. Also gerade hier ums Haus rum, die Murmeltiere wissen, alles in der Nähe vom Haus, da greift der Adler nicht an, da sind sie praktisch geschützt und das nutzen die natürlich schon aus. Ja, die Steinböcke kommen bei uns nicht ganz so nah. Bei uns ist im Sommer ja auch Weidebetrieb. Da kommt dann das Vieh wirklich bis über 2000 Meter rauf. Und ich glaube, ein bisschen Distanz halten sie dann einfach. Oh.
Natürlich frage ich Andi Kreiner auch, ob sich unser Gipfelziel denn lohnt.
Der Reiz vom hohen Licht ist nicht die anderen Berge, wo man alles sieht. Also sieht man, ja, ich kann es ein bisschen Dolomiten, nein, aber man sieht so fast an Ortlerie, dass man auch das Flachland sieht. Man sieht auch Richtung Oberstdorf hinaus. Das ist einfach auch ein bisschen was anderes, wenn du die Ebene auch ein bisschen hast und trotzdem die ganzen vielen hohen Berge ringsherum. Man sieht die ganzen Lechtaler, man sieht da in Schweiz rein, Cesaplana und so.
Wir bekommen richtig Lust auf den nächsten Tag, mit der Aussicht auf ein Gipfelerlebnis. Außerdem der Blick auf die Cesaplana, da klingelt es in meinen Ohren. Das war mein erster fast 3000er, den ich 1972 als Kind mit meiner Familie bestiegen habe. Ich erinnere mich, dass es damals sogar im August plötzlich knöcheltiefen Neuschnee gab. Auch 52 Jahre später erweist sich der alpine Sommer in Fels und Eis als unberechenbar. Darauf müssen sich Hüttenwirte stets einstellen, weiß Andi Greiner nach 22 Hüttenjahren.
Also extrem ist zum Beispiel, wir sind auch schon Mai raufgekommen und sind einen Monat hier im tiefsten Winter versucht, das Haus zu reparieren. Uns hat es zum Beispiel dieses Jahr an Ostern eine Stütze von der Materialbahn weggerissen. Wir haben also momentan nur Hubschrauberversorgung an der Hütte. Da war ein Felssturz. Und das müssen wir jetzt einfach reparieren, richten. Das ist im extremsten Gelände unter sehr schwierigen Bedingungen. Und die Leute arbeiten da wirklich hart an der Grenze, aber die machen das super. Und das macht halt Spaß, dass man das hier aufrechterhalten kann.
So ganz überrascht sind wir nicht, als uns Andi Greiner über die aktuelle Schneelage am Hohen Licht informiert. Der Gipfel liegt immerhin gut 500 Meter höher als die Rappenseehütte. Es gäbe dort oben noch jede Menge Schneefelder. Bislang habe kein einziger Bergtourist dort im Schnee einen Weg zum Gipfel auf 2651 Metern gespurt. Schade, denken wir. Doch wir legen uns mit Blick auf die stabilen Wetterverhältnisse zuversichtlich in unserem gemütlichen Sechsbettzimmer schlafen. Der nächste Morgen erfreut uns mit Sonnenschein. Wir sehen sogar kurz das Gipfelkreuz des Hohen Lichts aufleuchten und steigen in gleichmäßig langsamen Schritten bergauf. Bald stapfen wir im Schnee. Immer steiler wird es. Nach gut einer Stunde wird das Gelände tückisch. Vor uns nur noch steile Schneefelder ohne Spuren in Gipfelrichtung, umrahmt von Felsen. Da hätte jeder Ausrutscher einen Sturz in die Tiefe zur Folge, denkt auch mein Wandergefährte Peter.
Oha, das ist zu riskant. Da kommt man ohne Steigeisen nicht vorwärts.
Und Steigeisen haben wir eben nicht dabei. Ohne große Schneefelder wäre der Gipfel bestimmt machbar. Der nächste Versuch, aufs Hohe Licht zu steigen, muss eben warten. Der von uns angepeilte Normalweg verläuft so wie vor gut 150 Jahren. Dort sei Hermann von Barth im August 1869 als erster Bergtourist auf den Gipfel gekraxelt, erzählt Andi Greiner.
Der hat hier sehr viele Gipfel gemacht, Hochfrotspitz, Hohes Licht, Mädelegabel, weiß man nicht so ganz genau, ob er auch der Erste war, aber der ist hier richtig durch die Berge gestreift, auch längere Zeit. Das war so auch mit seinem Lieblingsgebiet, ja, eben da schon leider aus dem Leben geschieden, also relativ jung.
Und Letzteres wollen wir, angesichts der kniffligen Schneelage, garantiert nicht riskieren.
Mein Kollege Gerd Michalek hat sich am Gipfel des Hohen Licht versucht. Und er hat schon auf die knifflige Schneelage hingewiesen zum Schluss. Worauf man noch achten muss, wenn man im Herbst auf Wanderschaft geht, das hören wir gleich von Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Ich persönlich gehöre ja zu den Personen, die dem Sommer so ein bisschen hinterher trauern. Der Hitze, den langen Tagen. Und dann muss ich mir immer selbst sagen, der Herbst ist ja nicht nur ungemütlich, sondern kann auch wunderschön sein in der Natur. Für Wanderer kommt er allerdings auch mit besonderen Herausforderungen. Welche das sind und worauf man besonders auch in der Vorbereitung achten sollte, darüber habe ich mit Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein gesprochen.
Ja, was wirklich ganz anders ist als im Sommer, ist natürlich, dass der Tag früher endet. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht in die Dunkelheit kommt. Und als Tipp sage ich immer gerne, mindestens eine Stunde vor Einsetzen der Dämmerung wieder zurück am Parkplatz sein.
Also das sollte man von Anfang an eingeplant haben wahrscheinlich.
Genau, das ist ein Punkt der Tourenplanung, dass man eben berücksichtigt, dass die Sonne tiefer steht, dass sie früher untergeht und dass es dann auch am Spätnachmittag eben schneller dunkel wird und es auch recht kühl wird. Und wer eine längere Tour hat, der sollte wirklich auch eine Taschenlampe mitnehmen.
Jetzt habe ich gelesen auf Ihrer Website unter anderem, dass in den Alpen ja auch ein sehr früher Wintereinbruch geherrscht hat und auch schon recht früher Schneefall im September. Was bedeutet das für Wanderer?
Im Moment ist es so, dass wir bis ungefähr 1400-1500 Meter hier in den Vorbergen in den Bayerischen Alpen kein Problem mit Schnee haben. Aber alles, was darüber hinausgeht und vor allem auf den Nordseiten liegt, also wo Schatten ist, da haben wir sehr unterschiedliche Verhältnisse durch den starken Regen, der oben eben als Schnee gefallen ist. Und da muss man sich immer lokal informieren, bei einem Hüttenwirt zum Beispiel oder auch versuchen, im Internet zu finden oder über eine Webcam, liegt dort Schnee und wenn ja, wie viel?
Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, dass die Vorbereitung durch eine einfache, ich sag jetzt mal Wander-App, darüber hatte ich auch schon mal ein Interview geführt mit einem Kollegen von Ihnen, nicht ausreichend ist, gerade unter solchen Bedingungen. Oder was würden Sie sagen, was braucht es zur Vorbereitung?
Zur Vorbereitung sollte man mehrere Quellen nutzen. Also natürlich am schnellsten ist das Internet, aber auch hier schauen, wer sind die Urheber der Information. Und das kann man dann auch abgleichen eben mit Informationen aus Buchmaterial oder auch Karten. Und am besten ist natürlich die Information aus erster Hand, sprich anrufen vor Ort auf einer Hütte, wie schaut es dort aus oder bei einem Touristenbüro oder auch eben beim Alpenverein vor Ort.
Okay, also am besten das Telefon in die Hand nehmen, einfach um auch sich darauf vorzubereiten, ob man überhaupt einkehren kann beispielsweise.
Wir haben jetzt im Herbst manche Hütten schon geschlossen seitens des Alpenvereins, vor allem diejenigen, die höher liegen. Da kann man aber auf der Homepage der Hütte, die man sich ausgesucht hat, immer sehen, wie sind die Öffnungszeiten. Und auf keinen Fall sollte man also ohne diese Information loswandern und dann steht man am Ende vielleicht vor verschlossenen Türen auf über 1000 Meter Höhe.
Ist es denn eigentlich auch gefährlicher zu wandern im Herbst? Ich denke jetzt gerade so an Nässe und vielleicht unvorhersehbareres Wetter als im Sommer.
Im Herbst haben wir eben aufgrund der niedrig stehenderen Sonne oftmals die Situation, dass es auf den Wegen nass glitschig ist, vor allem wenn Laub liegt oder auch wenn es sehr viele Wurzeln gibt, die eben mit Nässe bedeckt sind und das trocknet eben am Tag nicht mehr so ab wie im Sommer. Das heißt, hier besteht Gefahr auszurutschen, zu stolpern und hinzufallen. Wer dem vorbeugen möchte, der kann natürlich auch Stöcke noch benutzen fürs Gleichgewicht. Das Wichtigste sind aber einfach gute, stabile Schuhe mit einer profilierten Sohle.
Würden Sie denn Leuten empfehlen, die sonst nicht so viel Wandererfahrung haben, jetzt im Herbst loszuziehen? Oder würden Sie denen raten, nee, warten Sie doch lieber bis dann wieder Sommer ist im nächsten Jahr oder früher?
Auf jeden Fall sollte man den Herbst nutzen und raus in die Natur gehen, denn das Laub verfärbt sich wunderbar und auch die Sonne mit den Schatten, das sind ganz tolle Eindrücke, die man hat und das stärkt natürlich das Immunsystem, ist super für die Gesundheit. Es macht auch Spaß und Freude einfach, dass man nochmal draußen die Zeit nutzen kann, aber immer angepasst an das eigene Können.
Ja klar, das ist wahrscheinlich zu jeder Jahreszeit ein guter Tipp. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar zum Thema Natur, Naturschutzgebiete. Was muss man dort beachten? Denn viele Wanderrouten führen ja auch beispielsweise durch Naturschutzgebiete. Gibt es da etwas, was man vorher beachten muss, bevor man einfach losstapft?
Also man sollte vor Ort auf Beschilderungen achten, wenn Naturschutzgebiete ausgewiesen sind und dort Betretungszeiten angegeben sind, dann sollte man das eben berücksichtigen. Oder auch Waldwildschongebiete nicht betreten, wenn jetzt die gerade gesperrt sind. Ansonsten ist klar, bleibt man eigentlich die meiste Zeit sowieso auf dem Wanderweg. Und hier haben sich Tiere auch an, sagen wir mal, eine gewisse Frequenz von Wanderern gewöhnt. Die Wege verlassen sollte man eigentlich nur, wenn man jetzt gerade irgendwo vielleicht kurz zu einer Brutzeit, ja, 20 Meter abseits vom Weg sich hinsetzt. Aber wild durchs Gelände streifen, davon ist eher abzuraten, auch aus Naturschutzgründen.
Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein war das. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, worauf Wanderer besonders im Herbst achten sollten.
Tongue-tied, I'm bound to weave my words with thistle down. Sickle moon on the moor turns thistle down silver and fingers roar. I die a thistle thread, red for mother's tongue, mother's words made scavenging birds, a wish for a daughter not sad. seven sons. Rash words, a shower of stones, drove seven princes from their thrones. Mother's words, the seed of me, now I'm tongue bound till they are free.
Wenn ich Cornwall sage, dann denken viele an Rosamunde Pilcher. Dort spielen die Romane der britischen Schriftstellerin und eben auch die entsprechenden Filme, die wir im deutschen Fernsehen sehen können. Dass Cornwall mehr zu bieten hat als grüne Hügel und schöne Strände, das hat unser Autor Philipp Landauer in den letzten Wochen eindrucksvoll im Sonntagsspaziergang demonstriert in unserer Cornwall-Reihe. Heute im dritten Teil geht es vor allem um die junge, hippe Musikszene Cornwalls.
Als ich am späten Abend durch die kleine Stadt Falmouth in Cornwall spaziere, höre ich laute elektronische Musik. Irgendwo muss hier ein Club sein. Ich merke, die elektronische Musik kommt aus einer Kirche. Dort, wo normalerweise die Predigt gehalten wird, dreht der französische Komponist Jan Tiersen an den Reglern und beschallt die ca. 300 Zuhörer, die zwischen den Kirchenbänken tanzen. Nach dem Konzert stehen viele der Besucher noch vor der Kirche, trinken ihr Bier zu Ende oder rauchen noch eine. Wie Sarah, die mit ihren Freundinnen zusammensteht.
Ich bin aus Westirland und bin hierher gezogen, weil hier einem was geboten wird. Es ist zwar ländlich, aber ein wunderschöner Ort. Außerdem ist die Verbindung nach London gut.
Am nächsten Morgen will ich mir noch einmal die Kirche ansehen. Alles wirkt, als hätte hier nie etwas anderes als Messen und Predigten stattgefunden. Ich merke, dass sich die Kirche King Charles the Martyr direkt im Hafen des 22.000 Einwohnerstädtchens Falmouth befindet. Und, was mir am vorherigen Abend nicht aufgefallen ist, wie viele Möwen es hier gibt. Besonders wohl fühlen sie sich auf den Dächern der Häuser direkt im Hafen. Hier haben sie einen guten Ausblick auf die vielen Touristen, die entlang des Hafens schlendern und manchmal Pommes oder ein Pasty, eine für die Region typische Teigtasche, achtlos in ihrer Hand halten. Zack, und schon hat eine Möwe im Vorbeiflug das Essen den Touristen aus der Hand gemopst.
Wir stehen hier an einem Ort, an dem viele Menschen eine große Reise begonnen und sie auch wieder beendet haben. Zum Beispiel Charles Darwin und seine Reise zu den Galapagos-Inseln. Auf dieser Expedition hat er sein Werk Die Entstehung der Arten geschrieben.
Miles Carden ist der Geschäftsführer des Hafens in Falmouth. Der offizielle Hafen erstreckt sich über 2,5 Quadratkilometer, mehr oder weniger entlang der ganzen Südküste Cornwalls.
Alles, was du dir nur an Schiffsarten vorstellen kannst, haben wir hier. Das sind die ganz kleinen Boote wie Stand-up-Paddleboards oder Kajaks. Dann natürlich Motorboote wie Jetskis. Große bis zu 20 Meter lange Yachten. Und auch Handelsschiffe. Große 370 Meter lange Frachter. Auch Kreuzfahrtschiffe und Öltanker. Und wir sind zwar kein militärischer Hafen, denn der Hafen ist in privater Hand, aber dadurch, dass wir strategisch im Westen von Großbritannien so gut liegen, machen auch Kriegsschiffe bei uns Halt, um die Crew zu wechseln.
Miles war bis vor 2 Jahren noch der Manager des kleinen Flughafens im 40 Kilometer entfernten Newquay an der nördlichen Küste Cornwalls. Jetzt ist er froh, wieder an seinem Sehnsuchtsort zu arbeiten.
Ich habe hier mein Leben lang gelebt, weißt du. Hier kann man unglaublich gut segeln. Ich bin in diesem Hafen schon als 8-Jähriger mit einer kleinen Jolle gesegelt.
Der Hafen von Falmouth liegt in einer großen Bucht, die strategisch für das britische Empire von großem Wert war.
Hauptsächlich wegen des Winds. Der steht ungünstig, wenn du den englischen Kanal hoch Richtung Southampton oder London segeln möchtest. Es kann sein, dass du dafür 10 Tage brauchst. Es ist schneller, hierher zu segeln und dann mit dem Pferd oder Zug nach London weiterzureisen.
Von hier wurde das Kupfer und Zinn aus den Minen Cornwalls in die Welt verschifft. Ein Großteil des Schiffsverkehrs zwischen den Kolonien des britischen Empires lief über Falmouth. Dabei hat der Hafen auch etwas Tückisches. Boote, egal ob mit Segel oder Motor, die vom Atlantik herkommen, laufen Gefahr, von Strömung und Wind gegen die Felsküste gedrückt zu werden und zu zerschellen. Viele Untiefen gibt es entlang der Küste. Die wichtigste Aufgabe des Hafens ist heute immer noch, größere Schiffe mit Lotsenbooten in den sicheren Hafen einzuweisen. Der Hafen von Falmouth ist der 3. natürliche Hafen der Welt.
Tatsächlich ist das Hafenbecken eine riesige Schlucht, die in der Eiszeit geformt wurde. Wir haben eine Wassertiefe von 50 Metern in der ganzen Bucht und direkt an der Pier sind es 30 Meter.
Miles und ich unterhalten uns noch ein wenig, bevor er wieder zurück in sein Büro muss. Ich schlendere noch ein bisschen entlang des Hafens und lande nach wenigen Schritten wieder vor der Kirche aus der vergangenen Nacht. Im Gespräch mit einer Kirchenmitarbeiterin bekomme ich heraus, dass der Veranstalter des gestrigen Konzerts direkt gegenüber ist, die Cornish Bank, ein großes Bankgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Bankschalter mussten einer Bühne und langen Bar weichen. Auf einem Hocker sitzt William Greenham, einer der beiden Betreiber der Cornish Bank. Er erzählt, dass die Idee, die Kirche auch als Veranstaltungsort zu nutzen, Zufall war.
Wir konnten einmal eins unserer Konzerte nicht stattfinden lassen und dann haben wir einfach drüben bei der Kirche nachgefragt, habt ihr Lust, das zu machen? Und der Zuständige für die Kirche ist ein Pianist und der so, na klar. Und darauf wir so, wow, was für eine positive Einstellung der hat. Über die letzten Monate haben wir ihm dann immer wieder Gigs angeboten.
Nicht nur die Kirche kam Will entgegen, sondern der Kirche kam die Anfrage ebenfalls sehr gelegen.
50% of their model of what they're trying to do there is to teach people the word of God.
Ganz offensichtlich versuchen die, das Wort Gottes zu verbreiten. Aber der Typ meinte, die anderen 50% ihrer Arbeit besteht darin, Menschen irgendwie in die Kirche zu bekommen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir sind eine Mischung aus Atheisten, Spiritualisten und was weiß ich, was wir noch alles sind. Aber weißt du, sie akzeptieren uns so, wie wir sind und das ist schön.
Dabei war die Akzeptanz, dass in das ehemalige Bankgebäude ein Konzertveranstalter zieht, zu Beginn auch eher einem Zufall und Glück geschuldet.
Was Falmouth wirklich dringend gebraucht hat, war ein Veranstaltungsort unserer Größe. Und wenn es nicht Covid gegeben hätte, dann hätten wir auch keine Chance gehabt, dass sich der Besitzer für uns entscheidet. Aber er war verzweifelt.
In Cornwall gibt es zwar große Surf- und Musikfestivals, die nächste kleinere Veranstaltungsgröße ist aber ein Pub. Wills Ziel ist es, etwas dazwischen zu bieten. Dabei kommt die Pandemie Will und seinem Geschäftspartner entgegen. Denn in Großbritannien sind alle Geschäfte, Bars und Restaurants geschlossen und niemand möchte ein altes, leerstehendes Bankgebäude kaufen.
Darin sieht Will die Chance. Sie überzeugen den Besitzer, ihnen das Gebäude zu überlassen.
The landlord, after we signed the contract, he got an offer.
Nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, hat der Besitzer ein weiteres Angebot von einer großen Modekette bekommen. Und die Kette hat uns sogar viel Geld geboten, um uns aus dem Vertrag zu kaufen. Das war direkt 6 Monate, nachdem wir das Gebäude übernommen hatten. Aber die Chance, hier etwas mit Live-Musik zu machen, ich meine, zu einer Zeit, als es keine Hoffnung für Live-Musik gab, da haben wir die Gelegenheit ergriffen. Doch bevor die ersten Bands die Cornish Bank rocken können, muss die Corona-Pandemie und die zahlreichen Lockdowns mit einem Ersatzkonzept überstanden werden. Will nutzt den großen Hauptraum, wo einst die Bankschalter standen, als Markthalle. Mit dem Ende der Pandemie wird dann eine große Bühne installiert, die seitdem das Herzstück des Raums bildet. Siehst du diese Stahltüren an den Fenstern? Die wiegen 2 Tonnen. Diese alten großen Glasfenster der Bank haben nämlich wie eine Drum zum Beat vibriert und draußen war es dementsprechend laut. Wir wollten es also so bauen, dass wir je nach Bedarf die Fenster offen haben konnten und wenn ein Konzert ist, dass wir die Stahltüren zuklappen können und wir nicht die ganze Nachbarschaft beschallen.
So it's basically a revolving wall we had to build.
Will erzählt, er wolle große, bekannte Künstler nach Falmouth bringen, aber auch den eigenen Musikern eine Bühne bieten. Das Angebot reicht quer durch alle Musikgenres, bis hin zu eher experimentellen Künstlern.
Als wir damit angefangen haben, dachten wir, so 1 bis 2 Mal die Woche werden wir Konzerte haben. Aber weil die ganzen Studenten hier sind, haben wir viel öfter Konzerte. Das ist echt cool für eine kleine Stadt wie diese.
It's viable, just about.
Das Publikum in den 22.000 Einwohnerstädtchen gibt es. Falmouth hat 2 Universitäten und damit junges Publikum für die Cornish Bank. Eine der Universitäten bietet auch einen Studienzweig für Popmusik. Will möchte mit der Cornish Bank eine Inspiration sein. Er bietet für lokale Musiker und Studenten ein Programm an, bei dem sie die Räumlichkeiten 2 Wochen lang nutzen dürfen und am Ende ein Konzert als Vorband einer bekannteren Band spielen dürfen.
You are welcome here. This is your stage.
Ihr seid hier willkommen. Hier habt ihr eine Bühne.
But by the way,
aber übrigens, ihr werdet hier auch echt abgefahrenes Zeug hören. Musik, die euren Horizont erweitern wird.
You're going to expand your ideas. This is what's going to happen.
Will führt mich in den Keller, wo sich der alte Tresorraum befindet. Meterdicke Wände, ideal, um sich musikalisch auszutoben.
This is the vault. Come through and I'll show you.
Gerade wird hier ein Workshop gehalten, aber normalerweise ist das der Bandraum, wo man 1 bis 2 Wochen üben kann, bevor es nach oben auf die Bühne für ein Konzert geht.
Will führt mich an den Hintereingang des Kellers. Hier gibt es eine Plattform, die direkt am Hafen liegt. Es wird gehämmert und geschraubt. In Kürze soll noch eine Bar eröffnet werden. Trotz großem Zuspruch aus der Bevölkerung hat die Cornish Bank finanziell zu kämpfen. Es gibt wie im restlichen England keine staatliche Kunstförderung für Musik und die wirtschaftliche Lage würde ihren Teil beitragen, erklärt Will. Die neu eingerichtete Bar soll helfen, dass zumindest jeden Abend Bier verkauft wird und ein paar 100 Pfund eingenommen werden. Ob er es rückblickend noch einmal getan hätte oder lieber das Geld von der Modekette genommen hätte, will ich von Will wissen.
Wenn ich so zurückblicke, dann muss ich immer lachen. Denn weißt du, die Kette hat uns keine genaue Summe genannt, mit der sie uns rauskaufen wollte. Aber es sei für mich eine lebensverändernd hohe Summe. Aber nein, ich hätte es auf jeden Fall wieder getan.
Als ich weiter durch das kleine Städtchen streune, entdecke ich, dass hinter der Kirche auch ein kleiner Friedhof angelegt ist. Manche Grabsteine kann ich fast nicht mehr erkennen, weil sie so zugewachsen sind. Ein bisschen verwunschen sehen der Friedhof und die anliegenden Gebäude aus, fast wie in einem Märchen oder einer Geistergeschichte. Tatsächlich gibt es in der kornischen Kultur eine Fülle solcher Geschichten. Mal spukt es in alten Anwesen, mal in verlassenen Bergbauminen entlang der Küste oder es gibt ein Geisterschiff. Die Affinität zu Geistergeschichten merke ich in der Altstadt von Falmouth an den Auslagen der Buchläden. Ein Buch über Geistergeschichten darf in keiner fehlen. In der Bücherei Bookseller sitzen Joe Parsons und Mary McNeil. Sie haben vor kurzem einen Sammelband über Geistergeschichten aus Cornwall geschrieben. Ron Johns ist der Besitzer des Booksellers und Herausgeber der Geistergeschichten von Joe und Mary. Gemein haben die drei nicht nur Geistergeschichten, sondern dass sie alle eine Erstausgabe der Muschelsucher, der Shell Seekers, besitzen. Es war das erste erfolgreiche Buch von Rosamunde Pilcher, die bis dato unter dem Pseudonym Jane Fraser bereits Kurzgeschichten und Bücher veröffentlicht hatte. Ich glaube, sie hatte bis zu den Shellseekers schon 40 Bücher veröffentlicht und nichts war erfolgreich. Da ich ein Herausgeber bin, habe ich mich damals einfach nur darüber gefreut, dass sie ein Buch geschrieben hat, das in Cornwall spielt. Aber wir hätten auf keinen Fall erwartet, dass das Buch so einschlägt. Es ist das perfekte Buch für den Sommerurlaub in Cornwall. Schon das Cover lädt zum idyllischen Strandurlaub in Cornwall ein. Zu sehen sind drei Kinder in Sommerkleidern, die am Strand spielen.
Ich glaube, das Buch stellt die Idealversion von Cornwall dar. Man denkt sich, hier will ich Urlaub machen.
Ron hatte 2012 sogar das Vergnügen, die mittlerweile verstorbene Rosamunde Pilcher persönlich kennenzulernen, als sie ihr letztes Buch in seinem Buchladen vorstellt.
Ich hatte ein bisschen Angst vor der Begegnung, denn sie war schon älter und man hatte lange nichts mehr von ihr gehört und dann plötzlich schreibt sie ein neues Buch und ich werde gefragt, ob ich nicht eine Buchpräsentation machen möchte. Als sie dann hier war, war sie zwar warmherzig, aber auch, naja, sagen wir, praktisch. In meinem Laden standen 200 Leute und angesichts dessen hat sie versucht, jedem ein bisschen Zeit zu schenken. So hat sie 2 Stunden lang Autogramme gegeben und ich durfte ihr auch die Hand schütteln und ein paar Worte wechseln. Das war's aber auch schon. Weißt du, wenn man seine Idole trifft, ist das meistens nicht so großartig, wie man sich das ausmalt.
Ähnlich würde es sich auch mit der Grafschaft Cornwall verhalten, meint die Autorin Mary. So wie es Rosamunde Pilcher beschrieben hat, würde es nicht ganz der Wahrheit entsprechen.
Sie hat über die wohlhabenden Städtchen um St. Ives an der Küste geschrieben. Dort sind die Leute wesentlich vermögender als im Landesinneren, wo es viel mehr Armut gibt. Von dem völlig überteuerten Wohnungsmarkt gar nicht zu sprechen. Nein, darüber hat Pilcher nicht geschrieben.
So hätte sie keine Bücher und auch nicht Cornwall verkaufen können.
Nein, das hätte sich nicht verkauft.
Mit ihrem Schreibstil und ihren Geschichten wird Pilcher zu einer der meistverkauften Autorinnen der Welt. Über 60 Millionen Mal verkauften sich ihre Bücher. Ihre Geschichten spielen in malerischen Gegenden Cornwalls und ihre Protagonistinnen leben meist zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das britische Empire noch existiert. Inhaltlich dreht sich alles um Liebe, Sex und Familie.
Das ist ja genau das Reizvolle, wenn man jünger ist und solche Bücher liest. Man kann von Dingen lesen, über die sonst niemand spricht. Als Teenagerin fand ich Bücher, je schmutziger, desto besser.
Auf keinen Fall sei das aber so zu verstehen, als hätte Pilcher lediglich Schnulzenromane ohne Tiefgang geschrieben, wirft Mary ein.
Rosamunde Pilcher hat die Fähigkeit, lebensbejahende Charaktere zu erfinden. Was ich damit meine, wenn man zum Beispiel Kinder hat und die älter werden, dann laufen die Dinge nicht immer glatt. Manchmal gibt es Verluste oder Krankheiten in der Familie. Pilcher gibt dir das Gefühl, dass du nicht allein bist.
Und Joe ergänzt,
ich habe gewisse Bücher von ihr gelesen, als ich jünger war. Und als ich älter wurde, habe ich sie noch einmal gelesen. Und mich haben die Geschichten auf ganz andere Weise berührt.
Und obwohl sie meist über wohlsituierte Frauen schreibt, geht es in ihren Geschichten nicht um Materialismus und Oberflächlichkeiten, sondern immer um die Familie. Das ist ihre Grundaussage, der Familienzusammenhalt. Aber ich glaube, seit 1987, als sie ihre Bücher geschrieben hat, ist alles oberflächlicher geworden, oder?
Die Leistung von Rosamunde Pilcher sei es gewesen, so sind sich alle drei am Tisch einig, eine ganze Generation von Frauen zu ermutigen, über Themen zu schreiben, mit denen sich Frauen auch beschäftigen. Und sie hat Cornwall eine Flut an deutschen Touristen beschert.
Wir haben immer deutsche Touristen gehabt. Die haben gefragt, in welchem Ort Rosamunde Pilcher denn gelebt hat. Dann grinse ich und sage, Schottland.
It's true. She lived in Dundee.
Es ist wahr, sie hat in Dundee gelebt.
Ich habe mal in der Burg St. Maur's Castle gearbeitet. Einer der Drehorte für die Pilcherfilme. Da kamen immer Busladungen voller deutscher Touristen, um sich die Burg und andere Drehorte anzusehen.
Trotzdem, beschweren würde sich keiner von ihnen über die Touristen.
Keep sending the tourists.
Schickt uns ruhig weiter Touristen.
Und wir verkaufen ihnen dann die Bücher.
Ich ziehe weiter durch die Altstadt von Falmouth und merke, dass viele der Ladenbesitzer relativ junge Leute sind. Vor allem erstaunt mich die Anzahl der Cafés, die es in dem kleinen Ort gibt. Eine Kaffeebetreiberin ist Grace Sherwood. Sie kommt eigentlich aus einer kleinen Stadt nördlich von London und ist erst vor kurzem mit ihrem Freund Jake nach Falmouth gezogen und möchte sich einen Traum erfüllen.
Wir wollten wo leben, wo es schön ist, wo man an den Strand gehen kann, surfen oder schwimmen gehen kann. In Großbritannien ist da nur dieser Ort in Frage gekommen. Ursprünglich wollten wir nach Newquay, aber dann haben wir das Geschäft hier gefunden.
Die beiden haben aus einem ehemaligen Bekleidungsgeschäft ein Café gemacht.
We have the opportunity to expand our business from this shop.
Von hier können wir unser Geschäft auch erweitern. Wir haben nämlich einen kleinen Raum noch oberhalb des Cafés, wo wir Kaffee rösten und verkaufen können. Im Sommer läuft der Laden ganz gut, aber im Winter könnte hier mehr los sein.
Ich trinke meinen Kaffee aus und laufe weiter. Eine Verabredung habe ich heute noch. Am Campus der Universität in Falmouth treffe ich mich mit Duncan Cameron. Er arbeitet als Illustrator und Künstler, baut beispielsweise Skulpturen aus versunkenen Schiffsteilen. Daneben lehrt er auch an der Universität und leitet die beiden Einstiegssemester der Studenten, in denen sie sich entscheiden können, welcher der Studiengänge sie am meisten interessiert. Grafikdesign, Schauspiel, Fotografie, sogar ein Fach für die Entwicklung von Computerspielen gibt es hier an der Universität.
So these were ship's captains owned these houses.
In den ganzen schönen Häusern um uns herum haben mal die Kapitäne der Handelsschiffe gewohnt. Deswegen ist der Garten des Campus auch übersät mit diesen wunderschönen tropischen Pflanzen. Viele davon wurden von den Handelsfahrten aus der ganzen Welt mitgebracht. Das war der ursprüngliche Zweck dieser Gebäude, bevor es eine Kunstakademie wurde. Der Campus verteilt sich auf mehrere alte Gebäude, die inmitten eines, man könnte sagen, englischen Gartens mit tropischen Pflanzen stehen. Ein paar von ihnen stehen hier schon seit über 200 Jahren. Bananenbäume, Bambus, Palmen und Mahagoni wachsen hier. Der Golfstrom sorgt für warme Temperaturen das ganze Jahr über und Niederschlag gibt es auch genug. Dann biegt Duncan um eine Ecke des Campus und geht in eine Art Garage, die an ein Gebäude gebaut wurde.
So when I'm working with students in the drawing studio.
Wenn wir Arbeiten machen, die eine Sauerei sind, dann gehen wir hier raus. Wenn wir zum Beispiel mit Gips arbeiten. Oder vor kurzem haben wir mit dieser Skulptur angefangen, die wir mit Weide flechten. Das wird mal ein Riesenhai. Vor uns steht ein 5 Meter langes Gerippe, das noch gefüllt werden muss. Aber es sieht dem Original, dem 10 Meter langen Riesenhai, schon sehr ähnlich. Die leben in allen Weltmeeren, aber die im Atlantik leben, ziehen im Frühjahr Richtung Schottische See und noch weiter nördlich. Dabei kommen sie auch an Cornwall vorbei. Ich bin schon ein paar Mal mit ihnen geschwommen. Sie ernähren sich von Plankton, wie Wale. Sie sind komplett ungefährlich, aber sie sind immer noch ein riesiger Hai. Und im Winter schwimmen sie dann wieder in den Atlantik. Ein paar Schritte weiter stehen zwei Studentinnen auf einem kleinen Platz des Campus und bauen an etwas, das aussieht wie eine Büste. Auch einen Studienzweig für die Maske bei Film und Theater gibt es in Falmouth.
So right now this is kind of like a monster sculpture.
Das wird eine Art Monstermaske, die mache ich für einen Freund, der sie tragen wird.
Die beiden Studentinnen kommen aus Indien und haben sich entschieden, das einjährige Masterstudium in Cornwall in Maskenbild zu belegen.
It's very peaceful, comfortable. The people are very nice here.
Es ist echt schön hier und die Menschen sind sehr freundlich. Uns geht's gut hier. Wir haben uns wegen Neil Gotten entschieden, das Studium hier zu machen. Er gilt als der Gründervater der modernen Maskenbildnerei in Europa. Er ist also ziemlich berühmt. Außerdem wird dieses Studium weltweit nicht so oft angeboten.
Niall Gorton ist der Leiter des Studienzweigs und wurde bekannt mit den Millennium FX Studios, die für Filme, Animationen und Spezialeffekte erstellen. Wie die beiden Studentinnen zieht es jedes Jahr tausende Studenten aus der ganzen Welt nach Falmouth für einen der außergewöhnlichen Studiengänge. Auf eine Einwohnerzahl von knapp 22.000 Menschen kommen 7.000 Studenten. Für Duncan sind sie eine Bereicherung für die wirtschaftlich sehr schwache Grafschaft Cornwall.
Im Sommer, wenn alle Studenten weg sind, explodiert der Tourismus hier förmlich. Wenn die Touristen dann weg sind, kommen die Studenten wieder. Das hilft der Wirtschaft enorm.
Wir lassen die beiden in Ruhe weiterarbeiten. Cameron will mir noch zeigen, wie nah der Campus am Meer liegt und was er mit dem nachgebauten Riesenhai vorhat. Wir verlassen den Campus, gehen keine 50 Meter und sind schon am Strand, der Gilly Beach genannt wird.
Den Hai werden wir am Tag des Paddle-Out mit einer großen Parade vom Campus an den Gilly Beach bringen. Der Paddle-Out ist ein Event einmal im Jahr, den die Organisation Surfers Against Sewage ins Leben gerufen hat. Jeder, der ein Surfboard, Stand-Up-Paddle oder sonst einen schwimmenden Untersatz hat, schwimmt mit uns ein Stück weit ins Meer hinaus. Das ist eine Protestaktion, bei der es darum geht, dass wir gegen die Verschmutzung der Meere sind. Wir wollen, dass das Meer sauber ist.
Ein wenig verträumt sieht Duncan aufs Meer hinaus und dann meint er zu mir:
In meiner 20-minütigen Kaffeepause kann ich hier runter zum Strand gehen, meine Füße ins Wasser halten, mich ein wenig sammeln und wieder zum Unterricht zurückkehren. So nah ist das hier. Für mich gibt es keinen besseren Ort zum Leben.
Für mich, heute, jetzt, das ist, wo ich sein will.
Mein Kollege Philipp Landauer mit dem letzten musikalischen Teil unserer Cornwall-Reihe. Mit Jamie Cullum und All at Sea endet der Sonntagsspaziergang für heute. Ich bin Laura Kingston und sag bis bald.
I'm all at sea, where no one can bother me or guard my route. If only for a day, just me and my thoughts, sailing far away, like a warm drink it seeps into my soul. Please just leave me right here. Some time with me if you want to. Oh, see, I'm all at sea, where no one can bother me. I sleep by myself, I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on. Two.